Im Februar 2026 habe ich eine super schwierige Entscheidung getroffen. Ich musste 30 Mitarbeiter sofort entlassen. Warum? Weil sich KI schneller entwickelt hat, deutlich schneller, als ich gedacht habe, und ich musste komplett umdenken. Aber bevor du jetzt komplett schockiert bist, zum Glück waren es nur, in Anführungsstrichen, KI-Agenten. Aber warum ich diese nach monatelanger Arbeit komplett sprichwörtlich über den Haufen geworfen habe, wie das zusammenpasst und warum das für die Zukunft deiner Company wichtig ist, darum wird es heute unter anderem in dem Deep Dive gehen, denn ich gebe heute öffentlich zum allerersten Mal Einblick in die Struktur, wie wir bei AIPower als AI-Native-Startup arbeiten und wie bei uns Tools, Agenten, Skills und Co. orchestriert werden und wie das Ganze letzten Endes funktioniert. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der Folge 8 vom Wafer Podcast. Mein Name ist Tobias Schnitzler, ich bin dein Host. Und heute habe ich, wie gesagt, ein super, super spannendes Thema für dich vorbereitet. Bevor wir aber später in den Deep Dive reingehen, würde ich jetzt nochmal zu der aktuellen Newslage gehen. Wie immer habe ich ein bisschen News für dich kuratiert, ordne die für dich ein und würde jetzt damit natürlich einmal reinstarten. Wenn du Wafer-Podcast-Hörer bist, wovon ich aktuell ausgehe, dann wirst du ja auch mitbekommen haben, die letzte Folge drehte sich natürlich nur um Fable 5, um Mythos und warum das Ganze von der US-Regierung nach 72 Stunden abgeschaltet wurde. Und zur damaligen Folge lagen dann noch nicht genügend Warum-Informationen vor. Das ist natürlich jetzt ein Stück weit anders und ich würde jetzt nochmal darauf eingehen wollen, ja, was ist damals eigentlich passiert, was war das Thema und was ist auch die Hypothese dahinter, warum die US-Regierung das gemacht hat. Natürlich alles ohne Gewähr, aber ich denke, hier können wir reinspringen, denn wenn man sich die einschlägigen Medien anschaut, dann wird das Ganze relativ schnell klar. Kurz einmal zur Einordnung, falls du gar nicht weißt, worum es geht. Die Firma Anthropic, eine der krassesten KI-Labs weltweit, hat ein Modell rausgebracht Anfang des Jahres, das hieß Mythos. Dieses Modell war so krass, so stark, so leistungsfähig, dass es zurückgehalten wurde. Es gab ein Projekt, einen Projektrahmen, wo das drin getestet wurde, wo bestimmte Unternehmen Zugriff drauf haben durften. Das nannte sich Project Glasswing. Und ich glaube, das waren ungefähr 40, 50 Unternehmen, die weltweit Zugang hatten. Die wurden geprüft, ob sie überhaupt damit umgehen können oder nicht, weil Mythos halt gerade für Cyber Security, Cyberfähigkeiten ist halt ein ultra starkes Modell. Und man hat halt gemerkt, dass es einfach zu krass ist, um es der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Dann haben sie Fable 5 entwickelt. Fable 5 war ist auch in der Mythos-Klasse, also basiert auf denselben Gesetzmäßigkeiten sozusagen, auf denselben oder ähnlichen Trainingskonzepten. Aber es gab einen besonderen Unterschied. Fable 5 hatte eine Sicherheitsbarriere eingebaut, die bei bedenklichen Anfragen durch den User eingreift und dann die Leistung reduziert, ohne es zu wissen. Also im Prinzip muss es so vorstellen, du hast einen super intelligenten Albert Einstein vor dir und dann fragst du ihn, hey, wie baue ich denn eine Bombe? Und dann wird er auf einmal richtig, richtig dumm wie ein Toastbrot, sozusagen. Das wurde damals gemacht und 72 Stunden, nachdem Fable draußen war und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, hat die US-Regierung gesagt, das Ding muss vom Markt genommen werden. Sie hatte Anthropic einen Brief zugestellt oder eine Anordnung sozusagen und hatte dann am Freitag, den 12. Juni, ich glaube um 17:21, erhielt Anthropic diese Exportkontrolldirektive und sie mussten es sozusagen abschalten. Genau, das wurde dann geprüft, das ist jetzt auch die Tage sozusagen passiert. Und ja, letzten Endes wird als offizieller Grund angegeben, China-Spionagesorge, so hat man es in diesen Regierungskreisen gehört, weil ein Unternehmen, was in Korea sitzt, einen Zugang dazu hatte, ein Telekommunikationsunternehmen, und eine Nähe zu China wohl aufwies. Und das ist dann sozusagen aufgeploppt. Und da hat die USA gesagt, okay, das geht nicht, dass dieses Modell nachher andere Hände von anderen Regierungen kommt. Und das ist dann das Problem gewesen. Genau. Anthropic hat mittlerweile die eigene System Card eingeräumt und sagt, es ist ein substantial risk of uplift to malicious actors. Und das Problem ist eigentlich dabei, dass man einfach sagt, okay, dieses Modell ist trotzdem so mächtig, auch Fable 5, und könnte gejailbreakt, also gehackt werden, dass es sein komplettes Potenzial entfaltet. Und das ist einfach eine Supply Chain Risk. Und so hatte das US-Verteidigungsministerium ja Anthropic schon mal eingestuft vor einigen Monaten. Da hatte ich damals mit Philipp ja mehrfach drüber gesprochen. Und jetzt ist natürlich das noch geknallt. Und dann haben sie gesagt, okay, es wird abgeschaltet. Zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine Information, ob Fable 5 jemals wieder zurückkommen wird oder auch Mythos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das ist den Project Glasswing. Man weiß es aktuell einfach nicht. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es gibt viele Behauptungen etc., aber eins ist klar, die Five Eyes, also USA, United Kingdom und Co., also bei den Five Eyes ist es so, dass die sagen, okay, erstmals waren sie halt gemeinsam, dass KI Frontier Models, wie zum Beispiel Fable 5, diesen Cyber-Security-Part oder die Angriffsmöglichkeiten so verändern kann, dass wir da gar nicht Schritt halten können. Und das hatte ja Dario Amodei, der CEO von Anthropic, ja auch vor 2 Wochen, das hatte ich ja schon mal gesagt, auch gesagt, er warnte, er hat gesagt, hey Leute, KI entwickelt sich so schnell, wir können da gar nicht mithalten, wir können gar nicht abschätzen, was die Risiken sind. Wir müssen weltweit schauen, dass wir hier das Ganze abbremsen. Daraus ist erstmal nicht so wirklich was geworden, bis auf das bei seiner eigenen Firma das natürlich lahmgelegt wurde. Aber man merkt schon jetzt anhand dieser News-Situation, wo geht das Ganze sozusagen hin. Und diese Cyber-Security-Geschichte, also Cyber-Angriffe, Cyber-Abwehren, da spricht man ja nicht von Jahren, wir sprechen hier von Monaten. Wir sind ja noch im KI-Game. Also das heißt, das kann dann sehr schnell gehen. Deswegen wird da gerade enorm regierungsseitig halt auf die Bremse getreten. Es gab eine Senatsanhörung auch dazu und da hatte ein Senator behauptet, dass Mythos irgendwo in irgendwelche Regierungssysteme eingedrungen waren. Das ist aber nicht gesichert gewesen, das ist auch nicht validiert. Das kursiert gerade in den Medien. Ich denke, dazu wird es aktuell auch irgendwann nochmal eine Stellungnahme geben. Anthropic will ja an die Börse gehen. Jetzt glaube ich, aktuell haben sie 965 Milliarden Dollar US-Bewertung. Das ist mein Stand. Kann sich natürlich verändert haben. Vorbereiten ist halt eigentlich folgende, das mich ein bisschen wundert. Kunden haben Refunds gefordert, weil sie halt irgendwie Fable 5 integriert haben in 72 Stunden. Da muss man mal sehen, wie schnell das geht. Und jetzt natürlich dort auf den Putz hauen und sagen, hey, das geht so nicht. Und trotzdem ist diese Bewertung nach wie vor sehr hoch. Wir sind jetzt erstmalig, wollen sie ja natürlich an die Börse gehen und das ist, glaube ich, alles etwas, was so ein bisschen zusammenhängt. Genau, also Einordnung für dich. Es ist spannend, immer noch zu überlegen, was passiert, wenn KI abgeschaltet wird, was passiert, wenn die mächtigsten Modelle dieser Welt auf die Menschheit losgelassen werden, beziehungsweise wenn die Menschheit sie nutzen kann. Und ich persönlich, das ist meine persönliche Einordnung, sage ganz ehrlich, okay, ich habe selber diese Entwicklung seit Ende 2022 mitbekommen und ich merke, wie schnell das einfach geht. Und ich denke auch, dass es sinnvoll ist, hier vielleicht mal auf die Bremse zu treten und nochmal genauer hinzuschauen, was da eigentlich passiert, gerade in der Welt, weil sich Dinge natürlich einfach massiv schnell verändern können. Was das aber auch bedeutet, dass der Markt zu Open-Source-Modellen und auch nach Europa rennt. Ich hatte das bei der letzten Folge ja auch mal eingeordnet, dass wir mal die Top 25 oder die 25er Liste der Top Frontier Modelle vorgestellt haben und auf dem 10. Platz stand letzter Woche war Mistral, also ein EU-Modell, was aktuell in Frankreich, in Paris gehostet ist oder da kommt die Firma sozusagen her und die erleben natürlich gerade einen Aufsprung. Die sind ja aktuell schon meines Wissens bei Airbus, bei BMW, bei ASML drin. Und die werden weiter nachgefragt. Auch wir beschäftigen uns mehr und mehr intern damit. Wir haben diese Modelle damals schon mal für eine OCR-Auslese, also eine Auslesung von Dokumenten verwendet. Und da war Mistral wirklich ein super geniales Modell. Also es hat alles andere einfach wegrasiert, muss ich sagen. Das ist jetzt so ungefähr ein halbes Jahr her, da haben wir das getestet. Und jetzt nehmen wir das bei uns auch wieder in Fokus, weil natürlich das ganz klar ist, das, was wir alle schon vor Monaten oder eigentlich schon seit einem Jahr sagen, modellagnostisch zu bleiben, also das bedeutet, nicht von einem Anbieter abhängig zu sein, ist dieser Anthropic-Bann, der jetzt kam, ist der Brandbeschleuniger für EU-KI-Souveränität, der eigentlich längst überfällig ist. Ne? So. Und für dich heißt es eigentlich, wenn du es ins Business integrierst, musst du daran denken, dass du es so baust, dass du jederzeit Modelle tauschen kannst, ohne alles neu aufzubauen. Das ist meines Erachtens auch einfach die Zukunft, dass es nicht ein Modell ist, vielleicht nicht zwei, sondern dass es mehrere Modelle sind, die unterschiedlich orchestriert werden. Das ist so das Thema darunter. Okay, also US-Cloud-Source-Modelle, dazu werden immer mehr Alternativen sozusagen geschaffen. Es gibt natürlich auch aus dem chinesischen Raum was Neues, denn DeepSeek 2 kam ja kurz nachdem es diesen Bann gab auf dem Markt. Das ist natürlich wahrscheinlich auch relativ klar, dass die natürlich ihre Chance dort gewittert haben. GLM 5.2, das ist so von China ein Open-Wide-Modell, das elektrisiert das Silicon Valley. Man merkt so, okay, da kann China mittlerweile mitziehen. Alles, was an Modellen selbst hostbar ist, ist natürlich deutlich günstiger, ne? Aber man muss halt immer gucken, ist es natürlich auch besser für die jeweiligen Use Cases. Klar, Light-Modelle heißt eigentlich, man braucht nicht diese Schwergangsmodelle. Du musst dir das ein bisschen vorstellen, wie brauche ich jetzt, um, weiß ich nicht, von Köln nach Düsseldorf zu fahren, brauche ich da jetzt ein Auto? Brauche ich einen LKW oder kann ich mit dem Fahrrad fahren? Ne? Und diese leichten Modelle, die wie ein Fahrrad oder wie ein Auto sind, reichen in vielen Dingen aus. Sie sind schneller, sie sind günstiger, sie sind kosteneffizienter. Das muss man je nach Use Case natürlich sehen. Ja, was gibt's noch? Es gibt noch Cohere aus Kanada, dessen Nachfrage wohl signifikant ansteigt, weil Firmen halt jetzt nach diesem Bann sehr, sehr, sehr schnell Alternativen prüfen. Mistral, wie gesagt, ist in der EU jetzt gerade in aller Munde, also jedenfalls in der Bubble, wo ich unterwegs bin, mehr denn je. Und natürlich auch Sakana Fugu ist für die meisten wahrscheinlich irgendwie gar kein Begriff. Da gab es jetzt einige YouTube-Videos, hey, ist das der Fable 5 Killer und so. Das ist natürlich jetzt die Marketingmaschine, die dort angeht. Aber um das kurz einzuordnen, Fugu ist jetzt irgendwie kein Modell oder so. Fugu ist eine API, die Aufgaben zwischen verschiedenen Modellen wie Opus, GPT und Gemini orchestriert und weiterleitet. Das ist ähnlich eigentlich wie Claude Code Subagents startet, nur eben automatisch. Und das zielt dahin eigentlich ab, das ist das, was ich eben auch gesagt habe. Ich denke, in Zukunft wird man sich seine Modelle für gewisse Dinge aussuchen. Ne? Das ist wie ein Werkzeugkasten, wo ich jetzt sage, okay, Schraubenzieher von, weiß ich nicht, Belzer, Seitenschneider von Knipex, und der Hammer von irgendjemand anderem, wenn du jetzt damit nichts anfangen kannst, kommst wahrscheinlich nicht aus dem Handwerk, wie ich ursprünglich mal, dann ist es kein Problem. Ich will nur sagen, man wählt sich natürlich nachher seine Werkzeuge aus. Und ich denke, das wird auch bei KI-Modellen jetzt einfach passieren. Das wird immer weiter voranschreiten. Aber es gibt jetzt noch etwas, was auch total spannend ist in diesem Zusammenhang, bevor wir gleich in der Deep Dive starten. Denn während alle immer schneller, weiter, härter, höher gehen, zieht ein Land nämlich die krasse Reißleine. Norwegen nämlich. Norwegen verbietet nämlich ab dem neuen Schuljahr, also Ende August 26, generative KI, also ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude etc. im Unterricht. Und geben es erst frei nach gestufter Klasse, also nach gestuftem Alter. Und sie haben gesagt, es gibt Begründungen, sind sinkende Lernergebnisse seit 2015 und es reiht sich so ein bisschen in dieses Smartphone-Verbot von 2024 ein und auch ein geplantes Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Ja, was ist der Case? Was sind die Regeln? Es ist so, dass in der Klasse 1 bis 7, also von 6 bis 13 Jahren, generelles KI-Verbot herrscht. Finde ich persönlich super. Ich bin auch immer wieder am Überlegen. Ich habe so, kurz einmal, ich habe eine Frage, die ich immer wieder bestimmten Persönlichkeiten oder Thoughtleadern stelle, wenn ich irgendwo mal einen treffe. Und das mache ich seit Anfang 2023, stelle ich immer dieselbe Frage und die Leute sind immer total verdattert, weil es halt voll fachfremd sind. Und ich sage immer, hey, XYZ, sag mir mal, was würdest du denn jetzt nach dem aktuellen Stand deinen Kindern eigentlich heute noch beibringen, wenn wir wissen, dass KI die ganze Welt so disruptieren wird, dass innerhalb von wahrscheinlich 3, 4, 5, 10 Jahren ganze Studiengänge, ganze Berufszweige komplett verschwunden sind? Und die Personen gucken mich immer entgeistert an und weil sie meistens immer irgendwas Fachliches aus ihrer Expertise erwarten, was ich aber nie frage. Und dann merkt man, dann fängt es an bei denen im Kopf zu rattern. Und diese Frage solltest du dir selber vielleicht, wenn du Kinder hast, auch einmal stellen und auch für dich selber. Was machen wir denn eigentlich in 5 Jahren, in 10 Jahren? Naja, kurz zurück zur Einordnung. Also Klasse 1 bis 7 generelles KI-Verbot. Dann gibt es die Sekundarstufe 1, 14 bis 16 Jahre. Da gibt es nur strenge Lehreraufsicht, dass die ersten Cases, dass sie die Leute, also die Schülerinnen und Schüler sozusagen lernen. Und dann in der Oberstufe, erst von 17 bis 19 Jahren, da wollen sie wirklich gezielt KI-Kompetenz aufbauen. Und das ist von dem Premier auch mit beschlossen worden. Und das ist total spannend, weil Norwegen ist ja eigentlich ein sehr digitales Land. Also ich glaube, ist mit eins der digitalsten Länder Europas, wenn ich richtig informiert bin. Und es ist so ein bisschen auch die Vertrauensfrage, ist es zu früh, ist es zu unkritisch, ist es genau richtig, ne? Das ist einfach jetzt wichtig, mal darüber nachzudenken, okay, was bedeutet das eigentlich? Und die Aussage von Norwegen ist halt, das Wichtigste in der Schule ist, dass unsere Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen. Und irgendwo ist da natürlich auch was Wahres dran. Aber zur Einordnung, im Kontrast, die Emirate, die machen KI zum Pflichtfach. Ne? Und die haben genau das Gegenteil und gehen da halt voll rein. Und jetzt muss man halt einfach überlegen, was bedeutet eigentlich das, was Norwegen gemacht hat? Was bedeutet das, wie die Emirate machen? Und wie wird natürlich Deutschland dann das demnächst machen? Ne? Ist ja die Kernfrage einfach, wann hilft KI versus wann müssen oder können Lernschritte übersprungen werden? Und dieselbe Frage steht sich ja auch bei uns im Business immer wieder in denselben Prozessen. Kommen wir mal zu dem Deep Dive-Thema, wo du wahrscheinlich auch jetzt hinfieberst. Und zwar, wie läuft es eigentlich bei AI Power, unser Company AI OS, wie wir es eben mal genannt hatten, so Richtung Februar, März? Was ist das eigentlich? Und was war der Case? Also, lass mich dir mal erklären, was eigentlich früher war und wie unser Vier-Schicht-System heute eigentlich nur noch funktioniert. Und was wir damit machen und warum wir das gemacht haben. Also ich habe am Eingang schon gesagt, dass ich circa 30 KI-Mitarbeiter im Februar entlassen habe sozusagen. Warum hatte ich das damals ja gemacht? Das ist relativ einfach, weil Skills auf den Markt gekommen sind. So. Wir haben damals immer ganz viel mit KI-Agenten gearbeitet. Wir haben für jeden Case habe ich immer eigene KI-Agenten extra aufgebaut, gearbeitet, eingeordnet, irgendwo angedockt. Das kennst du wahrscheinlich. Das ging ja eigentlich schon in der Custom-GPT-Zeit im letzten Jahr sozusagen los. Was bedeutet das? Als man Custom-GPT, ich glaube im November oder wann sie 2023 auf den Markt kam, da war ja immer sowas, okay, du hast eine Aufgabe, der GPT wird für diese eine Aufgabe modelliert, sage ich mal, da werden die Prompts für geschrieben und dann macht er diese eine Aufgabe. Und dasselbe haben wir dann, über dasselbe Konzept haben wir übernommen bei KI-Agenten, die wir dann in NNN oder sowas damals gebaut haben und haben halt gesagt, okay, dieser Agent hat jetzt eigentlich eine Aufgabe. Dann ging das los mit Agent-Orchestrierung, dass wir gesagt haben, okay, guck mal, eigentlich ist es ja viel smarter, wenn wir einen Agenten mehr als eine Art Führungskraft sehen und ihn dann mehrere Sub-Agenten sozusagen orchestrieren lassen. Das war dann der nächste Schritt sozusagen. Und nachher war es dann so, dass wir eine sehr krasse Verkettung hatten, dass es ich nenne es jetzt mal starres Konstrukt bei uns gewesen ist und dass es auch sehr aufwendig gewesen ist, hier Dinge wieder abzuändern. Und das heißt Aufgaben. Und für mich hat es jetzt immer so ein bisschen befremdlich angefühlt, weil ich gesagt habe, ja, okay, guck mal, wie ist das denn in der Realität? Ich als Mensch, wenn ich jetzt irgendwo Mitarbeiter bin, erledige ich ja auch nicht nur eine Aufgabe. Also ich habe einen Aufgabenbereich. Ich habe eine bestimmte Kompetenz, ich habe Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten setze ich ein, um diese Aufgaben zu erledigen. Aber ich bediene mich ja diesen Fähigkeiten und ich muss ja auch die Fähigkeiten weiterentwickeln. Ich war im April auf einer Mastermind im Schloss Bensberg, so eine Online-Marketing-Bubble-Mastermind, 7-8-Figure, super viele spannende Leute aus dem Online-Marketing-Kosmos. Und dann haben wir so einen Mastermind-Raum gehabt, wo jeder seine Learnings geteilt hat. Und ich habe genau das geteilt und ich hatte, weiß noch genau, die Leute gefragt, ich so, hey, wer achtet denn bei den Mitarbeitern eigentlich darauf, was für Fähigkeiten sie haben? Und alle Hände gingen hoch. Dann habe ich gefragt, okay, wer achtet denn bei seinen Mitarbeitern auf die Weiterentwicklung der Fähigkeiten? Und dann gingen auch noch sehr viele Hände hoch. Und dann habe ich gefragt, okay, wer macht das denn bei seinen KI-Agenten? Und ich glaube, eine Person eine andere Person, die tief im AI-Bereich drin ist, die hat die Hand gehoben und alle anderen blieben unten. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, dann haben wir ja hier jetzt noch heute, kann ich euch ja noch sehr viel mitgeben. Das ist jetzt schon etwas her, ne? Jetzt fast 2,5 Monate her. In der KI-Welt ist es natürlich lange, in der normalen Welt nicht. Aber das ist genau das, worum es bei uns ging. Es war zu starr. Wir hatten nur Aufgaben für Agenten. Eine Aufgabe. Wir hatten Agenten, die das orchestriert haben. Aber es war so ein starres Konstrukt. Und es fühlte sich einfach so an, als ob es vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist, das zu machen. Und dann kam von Anthropic ja das Thema Skills auf den Markt. Kurz einmal zur Einordnung, falls du das nicht weißt. Ein Skill ist eigentlich nichts anderes als eine Definition, eine SOP, also ein Standard Operation Procedure, eine Arbeitsvorlage, wie der Agent oder das Modell in dem Fall eine Aufgabe erledigen soll. Ist eigentlich nichts anderes als eine Vorlage eigentlich, könnte man sagen. Also nichts anderes eigentlich als ein Prompt da drin. Gibt da noch ein paar Feinheiten zur Justierung, aber jetzt einfach mal grob zur Einordnung für dich. So kann man das eigentlich sehen. Wann macht man sowas? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Skill habe für eine Gesprächszusammenfassung. Wenn ich jetzt mit einem Kunden über ein Angebot spreche und ich transkribiere das, dann sage ich an einem Skill, guck mal, ich möchte das so zusammengefasst haben. Wir haben früher, als wir noch Agenturleistungen sehr viel hatten, haben im 2025, da haben wir immer in den Agenten einen Agent gehabt, der diese Gespräche zusammenfasst. Und wir haben gesagt, guck mal, wir wollen immer wissen, was sind die Action-Items, was müssen wir machen, was muss im Angebot sein, was ist wichtig, was wurde an Pricing besprochen. Ne? Und das sind so diese Schablonen, die ich über Dinge drüber lege und damit immer wieder machen kann. Das heißt also für dich, ein Skill kannst du dann einsetzen im Arbeitsalltag, wenn du es immer wieder verwendest, dann macht es total Sinn, diesen Skill zu bauen. Und das ist tatsächlich auch nicht schwer, weil du kannst es mit ChatGPT machen, mit Anthropic, ich glaube in Gemini geht das mittlerweile auch. Und dann kannst du einfach sagen, hey, hilf mir dabei, einen eigenen Skill zu erstellen, der muss das und das können, Best Practice, los geht's. Und dann fängt das Modell an, mit dir diesen Skill abzuarbeiten. Und früher, wie gesagt, gab es keine Skills, da gab es nur die Agenten. Und dieser Einzweck-Agent, so wie wir ihn damals genannt haben, der war natürlich starr, der war halt nicht flexibel, wie gesagt. Und das war einfach für mich vom Arbeiten her nicht cool und auch für die Leute nicht cool, weil das Problem war nachher einfach, du hast dann einfach so 60, 70 Agents gehabt und dann vielleicht noch irgendwie 10 Orchestratoren drüber. Und eigentlich wusstest du gar nicht mehr, für wann du den Agent einsetzt. Ich habe die fast alle selber gebaut, aber ich wusste es irgendwann nicht mehr. Und früher habe ich die mit Nummern gekennzeichnet. Dann habe ich probiert, den Namen zu geben, wie zum Beispiel Freddy. Freddy ist bei uns der Fireflies-Agent gewesen. Freddy konnte nichts anderes als auf Fireflies zugreifen und die Meetings holen so und Summaries und so machen. Ne? Aber das war halt nicht clever, weil Freddy hätte ja noch andere Möglichkeiten gehabt. Ne? Also es war Wildwuchs, es war eine Insel, und keiner hat sie wirklich so richtig gepflegt. Ja, und im Februar habe ich mich dann entschlossen, 30 davon zu löschen. So, genau. Das war dann so meine Erkenntnis. Warum? Weil ich das System ganz anders aufgebaut habe. Und ich würde jetzt mal beschreiben, wie dieses System funktioniert. By the way, wenn du Zuhörer jetzt bist und sagst, boah, ich würde aber gerne auch wissen, wie das aussieht. Ich habe bei mir auf der Website tobias-schnitzler.com habe ich dieses Bild hochgeladen, dann kannst du das mal sehen, wie es aussieht. Ich glaube, das hilft dir wahrscheinlich dabei, das nochmal nach dem Podcast einzuordnen. Habe ich dir auch unten in den Shownotes einmal verlinkt. Genau, also haben wir da drauf, kannst du das sehen. Und letzten Endes habe ich das Ganze neu gedacht. Ich habe überlegt, okay, was brauche ich eigentlich dafür? Ich brauche auf jeden Fall sehr viele Skills. Ich brauche Skills in verschiedenen Bereichen. Also habe ich gesagt, okay, was haben wir denn eigentlich für Unternehmensdepartments? Wir haben Marketing, wir haben Vertrieb, wir haben Operation/Fulfillment, je nachdem, wie man das halt für seine Branche tituliert. Wir haben den ganzen Reiter Finance, wir haben den Reiter Legal. Also alles, was jetzt so im Administration-Part oder sowas auch nachher im Backoffice mit drin hängt. Und dann habe ich gedacht, okay, was brauchen wir denn da für Fähigkeiten und wie können wir das skalierbar bauen? Und ich habe gedacht, okay, es ist ja eigentlich super spannend, wenn wir jetzt im Administration-Bereich sind, da geht es irgendwie darum, um Angebote zu prüfen, um NDAs zu prüfen, zu schreiben, AGBs zu überprüfen. Es geht dadurch auch, rechtliche Dinge einzuordnen. Es geht darum, vielleicht auch um Angebote komplett neu zu strukturieren anhand von Gesprächen. Ne? Wenn wir Marketing sind, dann geht es um Social-Media-Posts, um Blogbeiträge, um die Definition von Podcast-Folgen. Wie baue ich diese Podcast-Folge hier auf? Das ist auch ein Skill, der mir dabei hilft. Ne? Und so habe ich verschiedene Skills, die ich einsetzen kann. Und dazu habe ich eigentlich nur noch 5 bis 6 Agenten. Und nicht mehr. Denn das sind meine sogenannten C-Level Agents. Das sind Agenten, zum Beispiel der CEO AI Agent, der CSO, also der Vertriebsleiter, der CMO, Chief Marketing Officer, also Marketingleiter, der CTO, das ist, mit dem ich zum Beispiel sehr viel arbeite, Chief Technical Officer, und der CEO. So, das sind die eigentlich, mit denen ich hauptsächlich arbeite. So, es gibt da noch den COO, den haben wir auch noch, aber mit dem mache ich gar nicht so viel. Was ist jetzt der Unterschied? Bei diesem Agenten, und ich gebe dir das jetzt mal als Beispiel rein, jeder Agent hat ja seine eigene Definition. Und die Prompts dafür sind tatsächlich auch gar nicht so lang. Und ich möchte dir ein Beispiel geben. Der CMO AI, das ist ja der Marketing-Agent. Und dessen Ziel ist es ja eigentlich, Marketing zu machen und dazu Leads für AI-Power zu generieren. Also Kundenanfragen und Interessenten. Dessen Ziel ist es natürlich, so möglichst viele Leads zu möglichst günstigen Konditionen, ich sage jetzt mal einzukaufen, zu gewinnen, aber möglichst hochwertig in der Qualität. Und wenn wir das jetzt mal mit dem CSO, also dem Vertriebsleiter, gegeneinander halten, dann hat der ja bei uns den Anspruch, dass er nicht nur dafür da ist, zum Beispiel ein Pipeline-Review zu machen, zu gucken, okay, welche Leads sind jetzt irgendwie noch in der Pipeline drin, wo müssen wir rangehen, wie ordnet er das ein, was in den Gesprächen gewesen, wo steht die Verhandlung, was ist besser, wie können wir mit dem Kunden besser in den Abschluss kommen und so weiter. Nein, der hat auch etwas, dass er sagt, hey, ich möchte möglichst viele Leads haben, die dem höchsten ICP, also dem höchsten Ideal Customer Profile entsprechen. Das ist ja ganz klar, ne? Wenn ich ein Business habe, dann habe ich auch einen Idealkunden oder einige. Und die brauche ich, weil das bringt mir ja sonst nichts letzten Endes. Und so ist es spannend, dass wir ein Spannungsfeld zwischen dem CSO und dem CMO haben, die auch untereinander kommunizieren können, dass die zum Beispiel ganz klar sagen, das CMO sagt, hey, guck mal, also ich habe jetzt hier 10 neue Leads und der CSO sagt, ja, ist ja schön und gut, aber nur die Hälfte davon ist dem ICP entsprechend. Und so können die untereinander kommunizieren. Der CTO, der Chief Technical Officer, der mir hilft, neue Skills zu bauen, der mir hilft, in N8N-Prozesse zu untersuchen, der mir hilft, neue Dokumentation zu erstellen, der hat zum Beispiel als Definition drin, dass er technisch ist, dass er zwar es einfach ausdrücken muss, aber dass er auch immer wieder Reviews fahren muss, checken muss, stimmen die Dinge, die er gebaut hat, wo liegen die Fehler. Wir haben zum Beispiel eine Datenbank, eine sogenannte SOP-Datenbank, da komme ich gleich nochmal drauf zu, und da liegt ganz viel Dokumentation drin und der kann darauf zugreifen. Also das heißt für dich unter der Linie, du startest mit den Agents, die C-Level-Agents, und wir haben natürlich auch einen CEO-Agent, und dessen Aufgabe ist es natürlich, Strategie zu machen, das Business nach vorne zu bringen, die ganzen anderen Agents im Zaun zu halten, ne? Dass der halt auch, der kennt zum Beispiel auch unsere OKRs, also unsere Ziele kennt der CEO-Agent, beziehungsweise die anderen eigentlich auch, aber der kann das Ganze orchestrieren. Darunter liegt unsere sogenannte Skill-Datenbank, ne, hatte ich ja eben gesagt. Wir haben Skills für alle möglichen Unternehmensbereiche, alle möglichen Aufgaben, die wir tun. Und in diesen Skills ist das Rezept quasi drin, die Arbeitsanweisung, wie etwas zum Beispiel auszuführen hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel eine NDA bekomme, die ich jetzt unterschreiben soll, weil ich oft Kenntnisse, sehr intensiv, sehr, sehr krasse Kenntnisse von Unternehmen kriege und das natürlich die rechtlich schützen wollen. Klar, würde ich natürlich, oder machen wir ja auch so, dann gucke ich mir diese NDA immer an. Und ich habe ein Legal Skill, das ist ein Legal Advisor, und dieser Skill ist dafür da, dass er die NDA screent und mir dann das flaggt, was eigentlich dort drin steht. Und er hat auch Red Flags, die er sagt. Zum Beispiel, wann hafte ich persönlich als Person und nicht als Geschäftsführer eines Unternehmens? Ne? Wie hafte ich? Wie lange dauert diese NDA? Wie lange ist das jetzt? Gibt es hier irgendwie Verbote mit Mitbewerbern oder sonst was zu machen? Also wir haben dann so gewisse Red Flags, die wir für uns definiert haben. Und dieser Skill kennt das. Der weiß genau, wonach er suchen soll. Ich habe das halt mal immer aufwendig erarbeitet. Und immer wieder, wenn ich jetzt merke, ich arbeite mit diesem Skill, und da funktioniert was nicht, dann verbessere ich ihn kurz. Sage ich, hey, guck mal, du musst das so machen. Das ist die Erkenntnis. Das musst du berücksichtigen. So will ich das Ausgabeformat haben. Ne? Und so kannst du in einem Skill quasi nicht nur beschreiben, wie dieser Skill agieren soll und wie er etwas bewerten soll und einordnen soll. Du kannst auch sagen, wie will ich die Ausgabe haben. Ne? Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt diesen Legal Advisor habe, dann sage ich, mach mir eine Tabelle, sortiere die bitte nach Red Flags, ordne die ein nach kritisch, hoch, mittel, low oder gar kein Risiko für mich oder für die Firma. Und dann geht man das einmal raus. Und dann haben wir in diesem Skill noch eine Referenz. Das ist Das ist der brutale Rechtsanwalt der Gegenseite. Was meine ich damit? Ich versuche immer, die KI-Modelle in eine andere Position zu bringen. Das heißt, ich versuche immer, auch in solchen Skills zu sagen, guck mal, du bist jetzt ein gegnerischer Anwalt, der mich verklagen will. Wie würdest du mich angreifen durch diese NDA als Beispiel? Und dann kriege ich direkt raus, okay, guck mal, das sind potenzielle Schwachstellen, auch in eigenen Verträgen oder sowas. Ne? Das ist ein ganz spannender Case, das kannst du dir wirklich mal mitnehmen. Ich weiß, da waren viele Geschäftsführer schon von begeistert, wie wir das machen. Aber so funktionieren halt Skills. Und diese Skill-Datenbank, die kann bei uns jeder nutzen. Die fügen wir dann in die jeweiligen Systeme sozusagen ein. Wir haben noch nicht so ein geiles Skill-Datenbanksystem, ehrlich gesagt, bis heute gefunden, weil das alles auch irgendwie so creepy und weird ist. Deswegen läuft das bei uns tatsächlich noch ein bisschen händischer, diese Skills dann weiterzugeben. Aber es funktioniert wirklich extrem gut. Genau, also die Skills sind die Fähigkeiten, die jeder dieser Agenten nutzen kann, die der Mitarbeiter auch nutzen kann. Und darunter liegen halt Kontext und Tools. Was heißt das? Kontext sind Informationen. Also, wir haben Informationen über unsere Produkte. Was ist die Sales Engine? Was ist der KI-Vertriebsradar? Wie funktioniert der? Was ist das Vertriebscockpit zum Beispiel? Ne? Wer ist AI-Power? Wer ist Tobias Schnitzer? Wer ist Christopher Nachtwey? Ne? Also, ne, mein Co-Founder Chris. Also, das heißt, wir haben sehr viel Informationen zusammengetragen. Zum Beispiel auch haben wir Nutzenlisten. Also das heißt, jedes Feature, was wir bei uns in unserer Software drin haben, wenn man eine Agentic-Software für Vertriebsteams, jeder Part, der da drin ist, als Features, der ist übersetzt in einen Kundennutzen. Das haben wir einmalig gemacht und die KI kann darauf zugreifen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, lass uns mal überlegen, lass uns neue Features einbauen und dann kann das KI-Modell darauf zugreifen und sagen, guck mal, das und das habt ihr schon, das und das ist jetzt schon der Nutzen, den ihr habt, das und das sind die Probleme, die ihr löst und so weiter. Das heißt also, Kontext sind die Informationen über eure Produkte, euer Unternehmen, über dich vielleicht selbst, wenn du jetzt ein Expertenbusiness hast oder sowas, ne? Und da kannst du das mit reinnehmen. Aber für uns als Techniker sind es auch die sogenannten SOPs, also die Standard Operation Procedures. Wenn du jetzt ein bisschen technisch unterwegs bist, kurz einmal erklärt. Wir haben zum Beispiel für jedes Tool, was wir per API nutzen, haben wir eine komplette Dokumentation. Was heißt das? Zum Beispiel für ein CRM-System wie Close oder HubSpot oder Telefoniesysteme wie Aircall oder sowas. Da haben wir uns die komplette Dokumentation von den Webseiten gezogen, als Kontext gespeichert und aktualisieren die regelmäßig. Warum? Weil wir dann halt überlegen, okay, wie müssen wir die Systeme bauen, damit es halt auch kompatibel ist und wir können halt so mehr in den Kontext gehen. Das ist super zeit- und platzsparend. Aber auch Schemas, also das heißt, wie sind Datenmodelle intern bei uns aufgebaut? Ne? Das heißt, das KI-Modell weiß genau, wie das bei uns aufgebaut ist und kann darauf zugreifen. Ja, und dann haben wir auch noch Tools. Tools laufen über einen sogenannten MCP-Server. Was ist das? Ein Model Context Protokoll. Erkläre ich gleich. Erstmal kurz Einordnung, was bedeutet Tool? Lass mich mal dir folgende Einordnung geben. Du hast jetzt zum Beispiel deinen Kalender und du möchtest auf deinen Kalender zugreifen. Dann ist die Anbindung des Kalenders ein Tool. Das ist wichtig. Das ist dann zum Beispiel Outlook, könnte aber auch Google Kalender sein. Und das Ganze muss ja an dein System angeschlossen werden und das passiert in der Regel mit MCP, Model Context Protocol, ist, ich glaube, so Q1 oder Q2 2025 auch von, man glaubt es kaum, Anthropic entwickelt worden. Und das ist im Prinzip eine, ja, kann man sagen, wie ein Dolmetscher zwischen Techniksystemen, die mit API-Endpunkten arbeiten, versus KI-Modellen. Und ich kann das relativ einfach erklären. Stell dir vor, du hast einen sogenannten API-Endpunkt. Das ist wie ein Telefonhörer, der irgendwo in einem Gebäude, in einem Büro sitzt, der eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Und du musst jetzt mit einem KI-Modell genau da anrufen. Das kannst du machen, aber das KI-Modell weiß eigentlich nicht, okay, wer ist eigentlich an der anderen Leitung und was kann ich mit dem besprechen? Und MCP gibt quasi den Kontext. Mit MCP sagt, guck mal, an diesem Telefonhörer findest du zum Beispiel jetzt Tobias Schnitzler. Tobias Schnitzler ist im Bereich KI unterwegs, hatte 14 Jahre lang eine recht erfolgreiche Eventtechnikfirma für Lasershows, hat dies gemacht, das gemacht, bla 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 bla. Ne? Und das heißt, diese MCP-Schnittstelle gibt dir konkret die ganzen Informationen schon mit, damit dein KI-Agent direkt damit arbeiten kann. Er sagt, ah, okay, ich verstehe, was ich damit machen kann. Und diese MCP-Schnittstellen, da gibt es ich sag jetzt mal, verschiedene. Bei Outlook jetzt als Beispiel hast du eine für Eintrag erstellen, eine für Eintrag löschen, eine für Eintrag bearbeiten. Ne? Also das heißt für erstellen, was ist da drin? Wo ist das Namensfeld? Wo wird der eingetragen? Was ist die Location? Was ist Startzeit? Was ist Endzeit? Ne? Und so weiter. Und das sind so die Informationen, die damit übertragen werden. Das ist mittlerweile totaler Standard meines Erachtens geworden. Und hilft natürlich. Kostet sehr viel Token, wenn man das immer wieder benutzt, aber dadurch kann man halt die Aufgaben auch meines Erachtens deutlich schneller erledigen. Genau. Bei uns ist das übrigens alles auf NNN-Servern gehostet. Das machen wir deswegen, damit wir mehr Kontrolle darüber haben, weil wir haben darüber Zugangsschlüssel, wo die Mitarbeiter sich diese MCP-Schnittstellen für die verschiedensten Tools sozusagen andocken können. Und damit haben wir natürlich auch noch ein bisschen Kontrolle darüber, wer kann jetzt was nutzen, weil es gibt natürlich Dinge, die sind sensibler, wie zum Beispiel alles, was mit Finance zu tun hat, ne? Weil Marketingabteilung hat jetzt nichts in Finance verloren und Finance auch nicht in Marketingabteilung, ne? Und so kann man das Ganze dann auch rechtlich cool einordnen. Ja, und ganz am Ende gibt es dann, wie gesagt, noch die klassischen Endpunkte in den Tools und damit verbinden wir das sozusagen und da kannst du eigentlich mit allen möglichen Daten, Zahlen das sozusagen verbinden. Genau. Warum bauen wir denn jetzt eigentlich Skills? Skills sind halt ja viel skalierbarer. Jeder hat seine unterschiedlichen Skills, die er braucht. Und das ist auch total cool, auch für dich im Alltag, wenn du es selber nutzt, wenn du Mitarbeiter hast. Jeder hat ja so seine Art und Weise, wie er Dinge erledigt. Vielleicht hast du es auch komplett standardisiert im Unternehmen. Dann kannst du das auch benutzen. Aber der Skill ist eigentlich deswegen so cool, weil ein Skill, also alle Agenten können diesen Skill benutzen. Das heißt, ich habe nicht mehr irgendwie 13 Subworkflows für eine Aufgabe oder so. Ich habe einfach einen Skill und dieser Skill orchestriert das zusammen mit dem Agenten. Und der Agenten kann sagen, okay, ich muss jetzt eine umfangreiche Marktrecherche machen. Ja, dann greift er auf den Marktrecherche-Skill zu, wenn er ihn jetzt kennt. Also der CSO macht das vielleicht, aber der CFO, der jetzt bei uns das ganze Finance-Zeug macht, der macht natürlich keine Marktrecherchen. Ne? Aber der könnte darauf zugreifen, wenn er will. Und das ist der Vorteil. Erinnere dich mal so ein bisschen daran, das ist so ein bisschen wie beim Matrix 1. Vielleicht kennst du Matrix, wo Trinity und Neo oben auf dem Dach sind und jetzt Morpheus retten wollen. Und dann haben die sich ihre Waffen geholt und dann steht da dieser Helikopter, womit die dann da hinfliegen wollen. Und dann ruft sie den Operator an. Der geht an Operator und Trinity sagt, ja, ich brauche jetzt mal irgendwie eine, was hat sie gesagt, Schulung oder eine Anweisung, wie ich einen Helikopter, weiß ich nicht, Apache A.X, steuern kann. Und dann flimmern, dann sagt er, Moment. Und dann sucht der Operator das so raus und hackt so eine Tastatur, drückt so auf Execute, dann sieht man, wie das Programm so wupp, einmal lädt. Und dann flimmern ihre Augen von Trinity, macht sie auf, guckt Neo an, kann losgehen. Und dann ist es so, das ist so dieser Effekt auch von Skills. Das ist einfach A, schnell gebaut und B, schnell in alle executed. Das heißt, man kann damit wirklich schnell umgehen. Ja, und diese vier Layer, die sind bei uns das komplette Konstrukt mittlerweile, wie wir mit AI, Augmented oder auch in Skalier, also in Prozessen arbeiten, weil dieses ganze Konstrukt kannst du natürlich Augmented Work machen. Also das heißt, wenn du selber jetzt mit KI arbeitest, die Tasks erledigst, in Claude unterwegs bist, in Claude Code, in VS Code, in Gemini, in ChatGPT, was auch immer, dann kannst du damit halt das Ganze auch nutzen. Aber wir können es noch anders nutzen. Wir können diese Skills auch skalierbarer bauen, dass wir das wirklich in Prozesse sozusagen auch reingießen können. Und deswegen ist dieses Framework für uns oder für mich, als ich es damals im Februar mit aufgebaut habe, eigentlich so für mich aktuell ein cooles Konzept. Es mag super viele Frameworks da draußen geben. Ich weiß, viele AI-Experts, die auch echt was auf dem Kasten haben, machen es vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine Eigenheiten, wie er das macht. Aber das ist ja das Spannende dabei, dass es jeder sozusagen nutzen kann, wie er möchte. Ja, und durch diese Skills bist du dann halt fähig, die Skills untereinander zu connecten. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Und zwar, wenn wir jetzt eine Marktrecherche machen, zum Beispiel über einen Wettbewerber, dann haben wir hier sehr viele Dinge, die mit berücksichtigt werden. Webseite, Bewertungsportale, Referenzen, vielleicht auch irgendwie Artikel, die extern geschrieben wurden oder sowas, ne? Und so ein Marktrecherche-Skill hat dann Referenzen unten drunter, da sagt, okay, guck mal, mit diesem Skill extra hier hast du Informationen von der Webseite. Mit diesem Skill kannst du schauen, dass du guckst, okay, was für Bewertungen hat der jetzt auf den Portalen. Mit diesem Skill kannst du gucken, gibt es irgendwelche öffentlichen Editorials oder so, die gemacht wurden in irgendwelchen Zeitschriften, Magazinen oder sowas, also alles, was online ist. Ne? Und der Agent greift darauf zu, zum Beispiel der CMO, der jetzt die Marktrecherche macht, der sagt, ich lade mir jetzt den Marktrecherche-Skill. In dem Skill steht genau drin, als erstes nimmst du die Webseite, als zweites machst du das, als drittes machst du das und dann führt er das einfach komplett aus. Und je nachdem, ob dieser Skill dann Tools braucht oder nicht, kann er sich das selber aufrufen. Und das macht das Ganze natürlich heutzutage super einfach, denn wenn man das früher in NHN so gebaut hätte, dann hätte man wahrscheinlich erst 2 Wochen gebraucht, um dieses ganze Konzept aufzubauen. Genau, wenn du jetzt noch dran geblieben bist, dann hast du wahrscheinlich 2 Dinge im Kopf. Erstens sagst du, okay, Tobi, cool, finde ich geil, würde ich gerne so machen. Wie gesagt, geh auf die Website, guck dir mal dieses Bild an, dann verstehst du es, glaube ich, besser. Das habe ich unter die Waiver Folge 8 auch reingepackt. Dann kannst du das auch finden. Oder du hast jetzt total viel Fragezeichen im Ohr und sagst, boah, keine Ahnung, wovon der Typ da spricht irgendwie. Dann ist es auch gut, egal wie du dich entscheidest. Die fragst dich wahrscheinlich, okay, lohnt sich das und wo ist sozusagen die Falle? Ne? Sobald du halt einen Automatisierungswildwuchs hast, sobald du halt so einen Wildwuchs an irgendwelchen Agents oder GPTs oder sonst irgendwas hast, die keiner mehr pflegt, die Frage ist, wer hat das gebaut und die beantwortet niemand, dann ist es eigentlich höchst an der Zeit, das Ganze umzudenken. Die große Falle, wie überall ist, dass du nicht mit 1000 Agenten oder sowas anfängst, sondern versuche erstmal, und so habe ich gesagt, man fängt nicht oben an, man fängt nicht unten an. Ich habe in der Mitte angefangen, ich habe bei den Skills angefangen und ich habe mir überlegt, okay, welche Fähigkeiten brauche ich im Alltag eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich habe auf der einen Seite ist mein Job die CTO-Tätigkeit, ich muss technisch auf der Höhe sein, aber auf der anderen Seite habe ich ja auch einen Geschäftsführerposten und muss auch gucken, wo es dann um Zahlen geht, um Strategien geht und sowas. Und das sind dann unterschiedliche Bereiche. Und darunter habe ich dann geschrieben und gebrainstormt, okay, was mache ich da eigentlich in der Woche? Und habe mir einfach mal meine Arbeitswoche vorgestellt. Und dann habe ich das mit der KI gebrainstormt und so habe ich dann angefangen, meine ersten Skills zu bauen. Und darüber baue ich dann einfach die Agenten. Und bei den Agenten, bei C-Level-Agents ist ja auch relativ klar, habe ich ja eben gesagt, der CFO, für den ist zum Beispiel super wichtig, für den ist Liquidität, also Cashflow ist für den das Wichtigste. Der guckt immer erst auf Cashflow. Bevor der bei uns auf Rentabilität guckt, guckt er erstmal auf Cashflow. Ja, wir sind halt ein Startup, das ist natürlich wichtig für uns und ich glaube auch für viele andere mittelständische Unternehmen. Na, der CEO guckt auf Strategie, der CSO guckt auf Leads, auf Abschlüsse, auf Qualität und der CMO guckt auf massenhaft Leads zu günstigen Preisen und so kann man das Ganze sozusagen einordnen. Und wahrscheinlich hast du zum jetzigen Zeitpunkt schon super viele Grundvoraussetzungen in diesen Skills. Vielleicht nutzt du irgendwie Agents in Langdoc oder sowas. Vielleicht hast du Custom-GPTs oder sowas oder dann die Agenten. Vielleicht nutzt du Gemini. Egal, wo du es hast, hast du mit Sicherheit das Potenzial dafür einfach da, um das zu nutzen. Und einmal den Take-Home für dich. Hör da irgendwie gerade auf, komplette Prozesse, Strukturen individuell zu bauen. Bau lieber gerade erstmal die Fähigkeiten, weil meines Erachtens dieses Fundament, was ich dir eben erklärt habe, aus diesen 4 Ebenen, dieses Fundament, wenn du das hast, dann hast du ein skalierbares Fundament gemacht. Und dann ist es so, dass du mit diesem Fundament schlägst du einfach 50 Einweg-Agents, die alle nur irgendwie eine Aufgabe machen. Ja, und damit vielen lieben Dank, dass du einmal diese Folge gewidmet hast. Hörst dir gerne an. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf dieses Bild. Ich glaube, das ist super wichtig, das zu verstehen. Wenn du Fragen dazu hast, connecte dich mit mir auf LinkedIn. Stell mir die Fragen auf LinkedIn. Folge mir ja besser auf LinkedIn, da bin ich am aktivsten. Und ansonsten vielen lieben Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Inspiration geben, wie wir mit KI arbeiten. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche im Wafer-Podcast. Liebe Grüße, dein Tobias.